Wir haben eine neue Gemeindeleitung gewählt. Da setzten wir auch Hoffnungen drauf. Jesus, meine Hoffnung lebt. Das will ich versuchen zu verknüpfen. Manche sind wiedergewählt worden. Das wissen viele von euch. Manche haben sich nicht wieder zur Wahl gestellt. Andere sind dazugekommen. Und wir waren gestern und vorgestern zusammen, hatten eine sehr, sehr intensive Zeit. Haben wichtige Dinge besprochen, davon werdet ihr in der nächsten Gemeindeversammlung auch einiges hören. Und wir haben auf Gottes Wort gehört, wir haben gebetet, wir haben diskutiert, wir haben gemeinsam gegessen und gelacht, so wie Jesus das gemacht hat, halt mit seinen Jüngern. Und das war wichtig. Und jetzt werden wir eben gesegnet, Bertolt Balders wird das für uns übernehmen. Und eine Gemeinde zu leiten, ist eine sehr herausfordernde Aufgabe. Deswegen brauchen wir Segen Gottes. Und wir sind darauf angewiesen, dass Jesus uns zeigt, wie das geht und wo er mit unserer Gemeinde speziell hier hin will. Und deshalb habe ich einen Bibeltext ausgesucht, der uns einige Impulse geben wird für Leitung. Und das ist nicht nur für Gemeindeleitungsmitglieder, sondern fast alle haben Verantwortung an irgendeiner Stelle, in der Familie, im Beruf. Nicht immer haben wir Verantwortung für andere Menschen, aber für bestimmte Aufgaben haben wir Verantwortung. Und wir brauchen, oder es ist einfach gut, anzuschauen, wie hat Jesus geleitet? Wie hat er seine Verantwortung wahrgenommen? Und da habe ich einen Bibeltext ausgesucht, der vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für dieses Thema. Und das Thema ist berufen zu leiten, Jesus als Vorbild. Und ich lese aus Matthäus 11, die Verse 20 bis 30. Matthäus 11, 20 bis 30. Mit scharfen Worten tadelte Jesus dann die Städte, in denen er die meisten Wunder getan hatte und die trotzdem nicht zu Gott umgekehrt waren. Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bethsaida! Wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den nichtjüdischen Städten Tyrus und Sidon geschehen wären, dann hätten ihre Einwohner längst Trauerkleider angezogen, sich Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Ich versichere euch, am Tag des Gerichts wird es Tyros und Sidon besser ergehen als euch. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben? Nein, ins Reich der Toten wirst du hinabfahren. Wenn die mächtigen Taten, die du erlebt hast, in Sodom geschehen wären, würde die Stadt noch heute stehen. Du kannst sicher sein, es wird Sodom am Gerichtstag besser ergehen als dir. Zu der Zeit betete Jesus: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast. Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Also wie leitet Jesus? Wie wird das sichtbar? Was können wir von ihm lernen? Und das will ich in 4 Stichworten entfalten. Und das bedeutet, leiten nach dem Vorbild Jesu bedeutet mit Leidenschaft. Es bedeutet, seine Begrenzungen zu wissen. Es bedeutet, die Nähe zum Menschen und zum Vater im Himmel zu suchen und bereit zu sein, von Jesus zu lernen. Also erstens mit Leidenschaft. Jesus leidet. In diesen Versen wird das sehr deutlich. Da ist Leidenschaft hinter und er leidet an dem, was nicht passiert. Er ist zu vielen Menschen gegangen, in viele Dörfer, in viele Städte und er hat Gottes Reich verkündet. Er hat gesagt, das ist nahe herbeigekommen, dass Gott sein Wirken deutlicher als vorher entfaltet. Und befreiender und größer. Gott kommt zu euch, er bringt Gutes hervor, er vertreibt das Böse. In Lukas 4, Vers 18 bis 19, hören wir, wie Jesus in einer Synagoge ist, also in einem jüdischen Gotteshaus, und dann aus dem Wort Gottes vorliest und dann diese Worte, die ich jetzt lese, auf sich bezieht. Lukas 4, 18 bis 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und das waren nicht nur Worte, das hat er gelebt, das hat er getan. Er hat gepredigt und Wunder sind passiert. Menschen wurden gesund und sie wurden befreit. Und Gott hat sich so für alle sichtbar, liebevoll, bemerkbar gemacht. Er hat liebevoll in das Leben von Menschen eingegriffen. Aber sie haben nicht gehört. Manche von ihnen haben nicht gehört. Sie sind nicht umgekehrt. Sie haben nicht angefangen, Gottes Gegenwart zu suchen. Also die Gedanken Gottes für ihr Leben waren ihnen egal. Und Jesus leidet daran. Das lässt ihn nicht kalt, es geht ihm unter die Haut. Da ist richtig Aufregung hinter. Da springt sein Herz für an und sagt, so geht das nicht. Wehe, sagt er, wehe, klagt er, wehe euch, die ihr nicht zu Gott umkehrt und nicht auf ihn hört. Wenn du von Gott weißt, von ihm gehört hast und ihn nicht aktiv suchst, und das, obwohl er schon in dein Leben eingegriffen hat, wenn du Gott aus dem Wege gehst, dann wirst du trotzdem einmal vor ihm stehen. Und du wirst dich für dein Leben, für dein Reden und Tun vor ihm verantworten müssen. In allen möglichen Worten bringt uns das die Bibel nahe. In Hebräer 9, Vers 27 steht, jeder Mensch muss einmal sterben. Das ist eine Garantie, die wir jedem Menschen geben können. Jeder von uns muss einmal sterben. Und dann wird dort gesagt, und kommt danach vor Gottes Gericht. Und da wirst du erfahren, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Entweder nämlich in göttlicher Qualität. Entweder bist du eingeladen in das große Fest Gottes, wo alles reichlich vorhanden ist, wo wir keinen Mangel mehr erleben, wo kein Krieg mehr ist, kein Leid, keine Krankheit, keine Trauer, kein Tod. Wo wirklich alles gut ist, alles. Oder du wirst diese tollen Sachen auf Dauer nicht erleben, sondern genau das Gegenteil. Weh dir also, sagt Jesus, weh dir, wenn du nicht dabei bist. Es tut mir leid, heißt es auch. Es tut mir leid um dich, wenn du das nicht erlebst. Wehe, wenn du für alle Zeiten vom Vater im Himmel getrennt leben musst. Leidenschaftlich warnt er die Menschen in diesen Städten. Jesus leidet, weh dir. Und er sagt diese Worte nicht mit Ärger, nicht mit Verachtung, nicht oder sogar vielleicht mit Hass oder Bitterkeit. Ihr habt nicht auf mich gehört, also muss ich euch jetzt mal richtig den Marsch blasen. Nein, so nicht. Sondern er ist behutsam. Er sieht auf niemanden herab. In Vers 28 wird diese seine Haltung beschrieben. Luther übersetzt, also die Luther-Übersetzung, dass Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sich selbst, eine Familie oder die Gemeinde oder eine Gruppe in der Gemeinde oder auch in der Gesellschaft, im Verein oder wo auch immer, zu leiten hat mit Leidenschaft zu tun. Leidenschaftlich wollen wir Menschen für Gott gewinnen. Und es ist uns nicht egal, ob Menschen bei Gott ankommen oder nicht. Es ist uns nicht egal, ob sie seine Nähe erleben oder nicht. Es ist uns nicht egal, ob Menschen irgendwann mal getrennt von Gott sind auf Dauer und damit die Hölle bevölkern. Und wir setzen uns gemeinsam dafür ein, jeder an seinem beziehungsweise mit seinen und mit ihren Begabungen dafür zu sorgen, dass Menschen Gottes Gegenwart erleben. Und das nicht nur hier am Sonntagmorgen, sondern das soll jeden Tag möglich sein. Wir setzen uns ein leidenschaftlich, wie Jesus. Also zu dem, wozu Gott uns berufen hat, gehört Leidenschaft und dazu gehört auch Leid. Dazu gehören auch Tränen. Das sehen wir hier an Jesus. Und das Zweite, was hier deutlich wird, das finde ich sehr tröstlich, ist, dass wir begrenzt sind. Also es kostet uns etwas, so engagiert zu sein, leidenschaftlich für etwas zu kämpfen. Das tut auch weh, weil wir nämlich nicht immer Erfolg haben. Und Jesus hat oder beschreibt hier seinen Misserfolg. Also war kein Überflieger in dieser Welt. Er hat gepredigt, er hat Wunder getan, er hat sich eingesetzt und trotzdem haben diese drei Dörfer und Städte, die er hier nennt, haben nicht gehört. Er hat es nicht geschafft. Es war umsonst. Er war es umsonst. Es war sein Auftrag zu reden. Aber es hatte kein Ergebnis, nicht das Ergebnis, was er wollte. Und er hat so investiert in diese Menschen, die in Chorazin und Bethsaida und Kapernaum gewohnt haben. Und Gottes Kraft war da und seine Gnade war in dem, was er getan hat und was er gesagt hat. Es hat nichts genutzt. Also wenn du berufen bist von Jesus für eine bestimmte Aufgabe, egal was, wenn du Menschen dienst, weil Gott dich dahin sendet, oder eine Aufgabe betreust. Und wenn du darin Gott und Menschen mit Leidenschaft dienst, mit Gebet, mit vollem Einsatz, mit Überlegung, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann wirst du trotzdem Misserfolge erleben. Alles andere ist Augenwischerei. Nicht nur Misserfolge, hoffentlich nicht, aber auch. Und Jesus ist es nicht besser ergangen. Und ich finde das sehr tröstlich. Also bleibt trotzdem mit Leidenschaft dabei. Auch wenn es weh tut. Weil es um Leben und Tod geht. Weil es um Himmel und Hölle geht. Wir geben nicht auf. Und das Interessante ist, wie Jesus mit diesen Misserfolgen umgeht. Er betet. Er sucht die Gegenwart des Vaters im Himmel. Das haben wir gerade am Anfang gesungen. Total passend. Lege deine Sorgen nieder, deine Ängste, deine Zweifel, was immer dich belastet. Gebet bedeutet in erster Linie, dass ich aufschaue zum Schöpfer Himmels und der Erde. Zu dem, der die meiste Macht hat in diesem Universum. Der Größte ist, über den niemand mehr steht, wo niemand mehr mächtiger ist als er. Zu dem schaue ich auf im Gebet. Zu dem, der die Übersicht hat, der weiter schaut, als mein begrenzter Horizont ist, meine Gedanken gehen können. zu dem, der durch Jesus Christus unser Vater geworden ist. Gebet heißt, ich frage den Vater im Himmel und ich frage auch Jesus, wie er denn die Dinge sieht, aus seiner Sicht, aus der übergeordneten Perspektive, und ich lasse mir die Welt von ihm erklären. Und das, was hier deutlich wird und durch die ganze Bibel deutlich wird, ist, dass Gott sich mitteilen möchte. Er ist nicht stumm, er ist nicht taub, er ist nicht blind, er ist nicht gefühllos. Er sieht uns, er hört uns und er möchte reden und er redet auch die ganze Zeit. Die Frage ist, ob ich zuhöre, ob ich mir Zeit dazu nehme. Und er möchte mir offenbaren, wie er denkt und was ihm am wichtigsten ist. Und darauf sind wir auch angewiesen, weil unsere ganze Klugheit dieser Welt nicht ausreicht, um Gott zu beschreiben und zu entdecken. Er muss sich uns offenbaren. Und ihm ist am wichtigsten, dass wir immer mehr entdecken, wie Jesus ist. Gott kennen ist Leben. Johannes 17, das war mal so ein Aufkleber am Auto, schon lange her. Gott kennen ist Leben. Und je mehr wir Jesus entdecken, je mehr wir entdecken, wie Jesus ist, desto intensiver lernen wir auch, wer Gott ist. Lernen wir Gott kennen. Desto mehr lernen wir den Vater im Himmel kennen. Das wissen wir nicht sofort. Schon gar nicht, wenn wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und uns bekehrt haben, dann haben wir so einen kleinen Ausschnitt und der soll immer größer werden. Und das soll nie aufhören, dass wir noch mehr entdecken, wer Jesus ist und wer der Vater im Himmel ist. Wenn wir beten, dann zeigen wir damit, ich kann, oder meine eigene Klugheit, meine eigene Weisheit ist total begrenzt. Ich brauche es, dass Gott sich mir offenbart. Meine natürlichen Fähigkeiten reichen dafür nicht aus. Und deshalb suche ich Gott im Gebet. Und deshalb lasst uns zusammen immer wieder Gottes Gegenwart suchen. Im Gebet wird Gott dir und uns zusammen zeigen, was er dem Einzelnen gegeben hat. Also Jesus kann nur tun, was Gott ihm gegeben hat. Und das setzt er dann um. Und wir brauchen das, dass wir entdecken, was hat Gott mir denn gegeben? Und was hat er dem anderen gegeben? Und dann ist unsere Herausforderung, das zusammenzubringen. Und das ist nicht so einfach, finde ich. Also es geht um Begabungen, es geht auch um übernatürliche Begabungen, es geht um Lebenserfahrung, es geht um Erkenntnisse aus dem Wort Gottes, es geht um den Auftrag, den du speziell hast. Und wo Gott sagt, das ist dein Part, setz dich dafür ein. Und wir werden im Gebet auch immer wieder entdecken, dass unsere Unvollkommenheit und unsere Fehler für Gott kein Problem sind. Er lässt sich durch unsere Unvollkommenheit nicht aufhalten in dem, was er tun will, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Mit 5 Broten und 2 Fischen hat er tausenden Menschen den Hunger gestillt. Und er kann und will auch durch dich anderen Menschen Gutes tun. Ob du nur irgendein Amt in der Gemeinde hast oder nicht, ist völlig egal. Er kann und will durch dich Gutes tun. Und wenn wir unsere Begabungen dann zusammentun und Gott zur Verfügung stellen, dann kann er auch durch uns Tausende sättigen. Wirklich? Tausende? Ich glaube schon. Kann er. Hat er mit dem kleinen Jungen gemacht, der da die 5 Brote und 2 Fische zu den Jüngern gebracht hat und die haben es weitergegeben. Er kann das. Also Leidenschaft. Begrenzungen. Das dritte ist Nähe. Leiten hat immer mit persönlicher Nähe zu tun. Also Jesus lässt Menschen an sein Herz heran. Und wir sind berufen, Menschen an unser Herz ranzulassen. Wir sind berufen, sie zu lieben. Wir sind berufen, unser Leben mit ihnen zu teilen. Und das kann richtig wehtun. Das kann richtig schmerzhaft sein. Denn wir werden auch kritisiert. Andere werden sich über uns ärgern. weil wir begrenzt sind, weil wir nicht alles können. Weil wir bestimmte Sachen gut können und andere nicht so gut. Aber auch die, die wir gut können, sind nicht perfekt. Wir machen nicht alles richtig. Gemeinden und Einzelne, Pastoren und Gemeindeleiter, Älteste und Gemeindeleitung und leitende Mitarbeiter, deine Vorbilder, ob sie jetzt ein Amt haben oder nicht, sie werden dich enttäuschen. Unausweichlich, weil kein Mensch perfekt ist. Es wird nie anders sein, nie. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir Menschen zu Jesus rufen, sie wirklich zu Jesus rufen und an ihn anbinden und nicht an uns, nicht an den Pastor, nicht an diese Gemeinde, ob sie nun toll ist oder nicht so toll. Es bringt nichts. Der Entscheidende ist immer Jesus. Er ist der Retter, er ist der Heiland. Es kann nur darum gehen, Menschen an Jesus zu binden. Und natürlich läuft das über uns und indem wir Menschen lieben und von Jesus erzählen und sie die Liebe Jesu auch spüren lassen. Aber wir sind nur die Botschafter. Und wir sind selbst Leute, die unterwegs sind, hoffentlich sich von Jesus prägen zu lassen und verändern zu lassen. Wir sind nicht vollkommen. Wir enttäuschen. Und deshalb ist wichtig, dass jeder, der hier zuhört oder der hier sitzt, eine Entscheidung für sich trifft und jede eine Entscheidung trifft, nämlich zu sagen, ich bleibe bei Jesus. Ich bleibe in seiner Liebe zu mir. Ich bleibe dabei, meine Geschwister in der Gemeinde zu lieben, auch dann, wenn die, die mir Vorbild waren, sich von Jesus abwenden. Und das passiert immer wieder. Auch wenn sie Dinge tun, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Auch wenn Gemeindeleitungen Entscheidungen treffen, die ich nicht gut finde. Und die auch manchmal nicht gut sind und korrigiert werden müssen. Oder wo du nur denkst, dass sie nicht gut sind, sie sind aber gut. Das wird man dann erst im Nachhinein entdecken. Reifes Christsein bedeutet, dass ich diese Entscheidung treffe. Mündiges Christsein, eins, das verankert ist in Jesus, weil er zuverlässig ist. Er hält mich auch in meinen Enttäuschungen. Und deshalb arbeiten wir dafür, dass Menschen von Jesus begeistert sind und sich in ihm verankern. Und dann tun Enttäuschungen trotzdem weh und bringen mich unter Umständen ins Schleudern. Und nicht durcheinander, aber sie zerstören uns nicht und sie zerstören mich nicht. Warum? Weil Jesus mich hält. Er ist mein Anker. Also was bedeutet es, nach dem Vorbild Jesu zu leiten? Es bedeutet, leidenschaftlich zu leiten. Es bedeutet, seine Begrenzungen anzunehmen. Es bedeutet, Gottes Nähe zu suchen und Menschen an sein Herz ranzulassen und sie an Jesus zu binden. Und es bedeutet, immer weiter zu lernen. Das ist der letzte Punkt, Lernbereitschaft. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Das kommt nicht selten vor, wenn man Verantwortung hat, egal wo. Also kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um. Also ich bin sanftmütig nach Luther und sehe auf niemanden herab. Ich bin demütig. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Das werde ich nur so erleben, wenn meine Vorstellung von Jesus mit dem übereinstimmt, was uns die Bibel beschreibt, wie er sich hier darstellt. Also die Frage ist, wenn du die Augen zumachst und dir vorstellst, jetzt marschiere, oder letzten Woche hatten wir das, einen Stuhl neben sich zu stellen und sagen, Jesus sitzt da und er guckt mir in die Augen. Er sieht mich. Wie fühlst du dich? Was denkst du, dass Jesus über dich denkt? Was für ein Bild hast du von Jesus in dir? Also ist er der Herr, der Forderungen stellt, die ich nicht erfüllen kann? Wäre eine Möglichkeit. Muss ich was leisten, um ihn zufriedenzustellen? Ist er enttäuscht oder traurig, wenn ich Fehler mache? Und Jesus sagt, hab doch bitte keine Angst vor mir. Ich bin sanftmütig und demütig. Ich wasche dir nicht den Kopf, sondern die Füße. Ich bin für dich. Hab keine Angst vor meinen Aufträgen, auch wenn du dir denkst, was du jetzt von mir willst, das kann ich nie im Leben. Hab keine Angst vor meinen Aufträgen. Hab keine Angst, dass ich dich überlaste. Ein Joch ist ein Gestell aus Holz und Lederriemen, das auf den Rücken oder den Nacken eines Ochsen gelegt wird oder von zweien. Und hier ist es ein Joch für zwei. Und der wird dann vor einen Pflug gespannt oder vor ein Fahrzeug oder was auch immer. Und das Joch, das Jesus hier meint, ist ein Lernjoch. Und da war ein starker, alter, erfahrener Ochse drin. Voller Kraft. Der hatte keine Probleme, einen Wagen zu ziehen oder einen Flug übers Feld. Das hat der auch alleine geschafft, aber es war ein Geschirr für zwei. Und in den anderen Teil dieses Joches wurde ein junges Tier eingespannt, schwach und ohne Erfahrung und, also schwächer zumindest, ohne Erfahrung und ohne zu wissen, wie es geht. Und die Idee ist, dass dieses junge Tier nur mitlaufen muss, weil der Ochse könnte es alleine ziehen, aber soll er nicht, weil das andere Tier was lernen soll. Und das junge Tier braucht nicht die ganze Last zu ziehen, nur so viel, wie es seinen Kräften entspricht. Es soll einfach lernen und stark werden und irgendwann ist er auch stark und weiß, wie es geht und kann das Ding auch alleine ziehen. Und so sieht Jesus uns. Wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann sagt er, ich bin, ist das jetzt unfromm, ich bin der starke Ochse in diesem Joch. Und ihr seid die Jungtiere und geht doch mit mir mit. Ich trage die Last, sagt er, und ihr dürft einfach mitlaufen. Und braucht nicht die ganze Last zu ziehen, nur so viel, wie es euren Kräften entspricht. Also lass mich doch machen. Geh mit mir, gib, was du hast, lerne von mir, dann klappt es. Und Jesus erwartet nicht, dass wir alles perfekt hinbekommen. Er erwartet, dass wir bereit sind zu lernen und damit nie aufhören. Es wäre echt äußerst dumm, wenn wir Fehler machen und nicht daraus lernen. Es ist total frustrierend für uns selbst und für die anderen auch. Wenn wir Jesus in unser Herz lassen und wenn wir ihm folgen, dann werden wir herausgefordert werden. Er wird uns über unsere Grenzen führen, auf jeden Fall. Er legt uns Lasten auf. Ja, das macht er. Aber wenn wir mit Jesus an unserer Seite an diese Herausforderungen herangehen, dann wird er uns ermutigen. Er wird uns beistehen. Wir werden in diesem Prozess Gaben entdecken, die längst schon in uns schlummern, aber von denen wir gar nichts wussten und die nicht trainiert sind bisher. Er wird dafür sorgen, dass unsere Persönlichkeit reift. Frei übersetzt sagt Jesus hier, lebe mit mir und arbeite mit mir. Und schau mir zu, wie ich es mache. Ich werde dir keinen Druck machen und nichts von dir verlangen, was nicht zu dir passt. Bleibe einfach in meiner Nähe, dann wirst du lernen, frei und unbeschwert zu leben. Das ist eine Übersetzung von einer englischen Übertragung der Bibel, die The Message heißt. Leidenschaftlich leiten, eigene Begrenzungen akzeptieren, Nähe zu Gott und zu Menschen zu suchen und zuzulassen, immer weiter lernen. So leiten wir nach dem Vorbild Jesu. Amen.